Wüste Welle 96.6. Ihr hört das Sonderprogramm zum Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März von 16 bis 18 Uhr. Wir haben Gäste hier im Studio. Aline und Jimia sind da von Black Visions and Voices und von BIPOC Plus Feminism. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo.
Ja, stellt eure Gruppen doch und euch mal ganz kurz vor. Was machen Black Visions and Voices und BIPOC Plus Feminism und was macht ihr dabei?
Okay, also ich bin Aline, ich bin bei Black Visions and Voices. Wir sind ein safer Space für afrodiasporische Menschen und wir sind auch politisch tätig. Also wir haben zum Beispiel die Demonstration zur Ermordung von George Floyd veranstaltet, sowie die das Open Mic dann 2 Jahre später. Genau. Und zusätzlich habe ich noch eine Kindergruppe, Afro Kids, damit die Kids mal eine Mehrheitserfahrung machen können.
I'm Jimia. I'm also a member of Black Vision and Voices and also of BIPOC Feminism in Tübingen, which is a safe space for BIPOC plus Feminism von BIPOC plus für BIPOC and Jews. And so we organize conference and different kind of events on racism and feminism. And I think our motto is intersectionality auf jeden Fall.
Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir ja hier auch offen und ehrlich mit euren Erfahrungen umgehen. Darum vielleicht jetzt hier am Anfang auch noch die Triggerwarnung. Es könnten hier Dinge zur Sprache kommen, die Menschen auch mitnehmen, gefühlsseelisch und belasten. Also hier Triggerwarnung. Und dann gehen wir doch mal ins Thema rein. Also Antirassismus als Aktivismus. Und dann gibt es hier diesen, einmal im Jahr, diese internationalen Wochen gegen Rassismus oder diesen internationalen Tag. Wie blickt ihr auf so einen Tag, wenn ihr das ganze Jahr über mit dem Thema euch beschäftigt?
Ah, das ist eine gute Frage. Also für uns ist jeder Tag Tag, Antirassismus-Tag oder vielmehr Rassismus oder Tag mit Rassismus. Das heißt, wir haben halt diese Pause nicht, irgendwie mal auf Stopp zu drücken und zu sagen, heute interessiere ich mich nicht für Rassismus. Also so, der Rassismus findet uns immer, egal wo wir sind. Und ich würde sagen, das gestaltet sehr unseren Tag auch. Also ich wünschte, es wäre nicht nur einmal im Jahr irgendwie für eine Woche, sondern eher einmal im Monat für eine Woche. Dann würden wir dem Problem vielleicht ansatzweise Herr werden. Aber so eine Woche reicht halt eigentlich nicht aus.
Yeah, I have the same feeling as Aline. I think for us, racism started a long time ago. For us, it started when we were kids and I think it followed us all throughout our years. And we're still learning how to deal with it. Still now, and there's not even that many resources for us, people of color, to really empower ourselves every day and to deal with the racism and the discrimination that we face. It's definitely good that something is happening, but that's also what I repeat to the people around me that are not of color, is that racism is not an interesting topic that you talk about around wine and some crackers like once in a while. For us, it's every day, and that's why we decided to get involved and to change things, especially here in Tübingen.
Ja, Tübingen wird ein Thema sein, aber eure persönliche Geschichte auch. Du hast es angesprochen, dass du quasi von Kind an mit Rassismus konfrontiert warst. Kannst du dich erinnern an deine erste bewusste Erfahrung?
Yeah, there's a lot of them, and the more than I think about it, the more it gets a little bit sad. So I am born in France from a family from Algeria. Algeria was a French colony. And I actually went to a school that was predominantly white growing up, also in high school. And I think my first, the first time that I remember really being faced by racism was when I got disinvited to a birthday party by one of my close friends who came to me crying and said that I was disinvited because my family was Arabic. And I think I was like six and a half years old. And it was the first time that I understood that I was Arabic and that maybe that was going to cause problems. And I think it was only the beginning of things and still figuring out as a kid, who am I? And and why is it a problem that I am the way that I am? I could go on and tell many more stories of also verbal violence, physical violence by teachers, by people around, by your friends group when you grow up. I think my family has received death threats in the mailbox. I've received death threats in a kid magazine. I was at subscription for a kid magazine, and behind was a death threat to Arab people. So you send this to a kid that's 7 years old. And so that's also why I say I think as kids, and Aline does this amazing work also with the kids, the workshop for kids, because for us it starts as kids. And and that's why it's important that we talk about it also in every level of society.
Ja, wir haben auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass Kinder nicht rassistisch sein können. So, die sind ja nicht böse. Aber erstmal muss man verstehen, dass Rassismus natürlich überhaupt nichts mit Böse zu tun hat, sondern es hat was damit zu tun, wie wir sozialisiert wurden, also was wir als normal und richtig empfinden. Das heißt, es geht jetzt nicht hier um Menschen, die wirklich sich aktiv rassistisch positionieren und dazu auch stehen. Da bin ich einfach mal nur froh, weil die wissen es wenigstens, dass da was ist, wo sie offensichtlich so leben wollen. Aber problematisch sind tatsächlich die Leute, die halt keine Ahnung haben, dass sie Rassismen reproduzieren und das eben auch immer in Verbindung bringen mit, ich bin böse, wenn ich das und das mache, oder ich muss es mit Absicht gemacht haben, damit das dann eben auch böse aufgefasst werden kann. Und ich bringe da gerne das Beispiel von einem Fahrrad. Also wenn ich jetzt jemanden mit einem Fahrrad umfahre, dann sage ich jetzt auch nicht, ich wollte dich aber nicht umfahren, sondern entschuldige ich mich für die Verletzungen, die ich verursacht habe, und that's it. Und dann gehe ich weiter mit meinem Leben und die andere Person auch. Aber vor allem, dass Kinder nicht rassistisch sein können, das ist ein unglaublich großer Mythos, der sich hartnäckig hält, auch wenn es einige Studien gibt, die das schon belegt haben, dass das definitiv nicht der Fall ist, weil Kinder ab 2,5 Jahren quasi, also es fängt schon mal an mit 3 bis 6 Monaten, da verstehen sie schon, können sie die Unterschiede schon wahrnehmen in der Erscheinungsform und Präferenzen entwickeln. Also das heißt, umso homogener meine Umgebung ist, wo mein Kind aufwächst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann gewisse Rassismen schneller reproduzieren wird, als wenn es jetzt irgendwie Multikulti aufgewachsen ist und einfach die vertraut ist mit diesen unterschiedlich aussehenden Gesichtern und Hautfarben. Und ja, ab 2,5 Jahren verstehen dann Kinder einfach die zugrunde liegenden rassistischen Strukturen. Die verstehen, dass sie, wenn es jetzt ein weißes Kind ist, verstehen sie, dass sie Macht haben, dadurch, dass sie jemanden aufgrund der Hautfarbe ausgrenzen können. Bei mir hat es dann irgendwann angefangen, dass ich dann gerne Kakalin genannt wurde oder Mistkralle. Also so hat es angefangen. Und ich habe das damals als Kind gar nicht verstanden, dass es jetzt wirklich mit der Hautfarbe zu tun hat, weil ich irgendwie damals schon dachte, so ehrlich jetzt? Wegen meiner Farbe. So. Das ist so ungefähr das Unwichtigste. aber es reicht dann leider schon aus und geht dann immer weiter. Also es ist... Ich versuche immer so ein bisschen klar zu machen, dass Rassismus nicht wirklich dieses Gefühl ist, ich möchte dir jetzt was Böses tun und deswegen sage ich was Gemeines über deine Hautfarbe, sondern es ist dieses heimliche Gefühl der Überlegenheit. Dieses, der Fatima traue ich jetzt den Job nicht zu, ich glaube, der Manuel ist dafür besser geeignet. Das ist überhaupt nicht so, dass da ein böswilliger Wille oder Gedanke dahinter steckt, sondern es ist einfach nur, was halte ich für normal, was ist für mich Standard, also so, von wem erwarte ich gute Arbeit und von wem erwarte ich es nicht. Und von einer Fatima oder von einem Mustafa erwarte ich weniger gute Arbeit. Und das ist wahrscheinlich dann auch das Ergebnis, das ich bekommen werde. Außer die Person muss sich halt 1000-mal mehr anstrengen, als Manuel es machen müsste.
Du hast von deiner Arbeit mit Kindern gesprochen. Ich finde das auch total interessant. Inwiefern ist denn da ein Bewusstsein in irgendeiner Form da, bei dem pädagogischen Personal, also sei es im Kindergarten, sei es in Schulen, also ich kann mir die Antwort schon denken, ja? Aber ich habe jetzt die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwo doch da auch Menschen gibt, die das verstehen.
Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die das auch verstehen, die sich auch eigenständig auf die Suche begeben. Das finde ich immer ganz arg toll, weil es natürlich gegen das System geht, das sich selbst erhält. Aber im Grunde genommen, also ich habe jetzt erst einen Ausschnitt aus einem alten Lehrbuch zur Ausländerpädagogik vor Augen gehabt. Und da stand, Ausländer müssen als anders gekennzeichnet sein. Und dieses Anderssein gilt als Mangel, der durch pädagogische Maßnahmen behoben werden muss.
Okay.
Und das ist natürlich eine super rassistische Trennung zwischen wir und ihr.
Ja,
und genau. Und anstatt dann voneinander, miteinander zu lernen, ist das eben ein Mangel. Also das bezieht sich auf Sprache. Also ein Kind, das Arabisch spricht, ein Kind, das Türkisch spricht, ein Kind, das eine afrikanische Sprache spricht, wird eher beigebracht, dass es die Sprache verlernen muss, weil es quasi ein Integrationshindernis ist. Das ist natürlich vollkommener Quatsch ist, weil wenn man bilingual aufgewachsen ist, ist man bilingual aufgewachsen. Man spricht zwei Sprachen und das ist toll. Aber Französisch, Englisch, Deutsch, das ist wunderbar, wenn man das kann. Das ist eine Sprache, die man behalten soll, die man fördern soll. Und das, allein, dass wir so schon vor nicht allzu langer Zeit sozialisiert wurden. Also so, diese Lehrer sitzen noch bei uns in den Klassensälen. Also die sind einfach noch da und die leben immer noch das aus. Also das heißt, da Rassismus was sehr, sehr Persönliches ist und Leute sich wahnsinnig schnell davon angegriffen fühlen, führt es natürlich dazu, dass man einerseits diese Auseinandersetzung gar nicht wirklich miteinander führen kann. Also wenn ich mich immer darum bemühen muss, dass die weiße Person, der ich gerade Rassismus gerade rückgemeldet habe, dann verletzt und enttäuscht darauf reagiert, dann geht es ja auf einmal gar nicht mehr um meine Gefühle, die ich ja gerade offensichtlich versuche mitzuteilen, sondern dann geht es auf einmal wieder, der Hauptfokus liegt bei der weißen Person, die einfach schon empört darüber ist, dass ich überhaupt gewagt habe, überhaupt nur anzunehmen, dass sie vielleicht irgendeine Rassismus reproduzieren könnte. Und gerade bei Lehrern, die natürlich extrem viel mit auch migrantischen Kindern zu tun haben, also es ist schon hart, sich auch einzugestehen, hey, wahrscheinlich habe ich in meiner kompletten Lehrerlaufbahn Kinder falsch bewertet, weil meine Erwartungen, das ist dieser Pygmalion-Effekt, also wenn ich eine Erwartung von etwas habe, zum Beispiel, ich gehe jetzt davon aus, dass eben Manuel gut ist in der Schule und Mustafa ist es nicht, dann ist das auch das Ergebnis, das ich bekommen werde, also sich eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und das bedenken ganz viele Lehrer nicht, dass wirklich Rassismus ist so subtil, dass man es nicht mal mehr weiß, dass man es ist.
To add a point, if I may, to this, it's also very similar than in France, for example. I think I gave the example, it's almost like you have propaganda. I use the word propaganda is very strong, but almost kind of like something being fed to you by your school, and then obviously it's kind of against you and your history or like the history of your family, and so you notice very quick, okay, there's something not normal happening, and very quick you also notice that you learn from one side of the history. For example, when we go to France, racism or colonization is still very relevant themes in French society today. For the history of my family, it's 1962 that Algeria was independent. And still to this day, the whole time that I went to school, I did gymnasium and I did Abi. I had a lot of history, actually. I had 6 to 7 hours of history a week. I think we talked 2 hours about 1 hour about the Algeria, so the war and the fact that there was a colony there. And I think about colonization in general, it was maximum 2 hours. And actually, until very recently, until a few years ago, it was also in the programs that colonization had to be presented to the students as a 50-50 thing. It was there was a little bit of bad, but it was also a lot of good. It brought a lot of civilization to countries that really, 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 really needed it. And I can tell you that I can see, because I have the luck to have one side of my grandparents on one side are both still alive and were in their 20s when it happened, and they can tell me that they had no right, actually. That was very good for some people, usually the colons, and then for the indigenous people it was very difficult, pretty much, yeah, no rights or anything. So I feel when you grow up in a society there again, and especially in French school, you have to learn the national in, like, you have to be very proud to be French, but then your history is completely erased. Until like my early 20s, I didn't know of any Algerian author except Camus. Didn't know about any Algerian artists, any musicians. So it's kind of like your whole history is being erased, and that's also very difficult to build yourself and to build your identity and to empower yourself as a person and as a woman when you've been really taught that you have no history and that the history of your ancestors doesn't exist.
Zwei harte Sachen, die da miteinander, ne, glaube ich, noch mehr Unheil anrichten. Zum einen, ne, dieses postkoloniale Bild, ne, oder dieses neokoloniale Bild eher, was vermittelt wird. Und zum anderen so ein struktureller Rassismus, der reproduziert wird, ne, von klein auf ja auch. Wie kommen wir da drüber weg? Was sind denn Ansätze, auch jetzt von eurer Arbeit oder gerade jetzt auch im Bildungswesen vielleicht?
Ja. Oh Gott.
I think it's through the first what we do, so going on like sharing our voice. I think for us, also like people of color, we don't have a lot of space to talk, and because we've talked about it earlier off, but it makes people feel uncomfortable what we have to say. And it seems like such a huge thing to accomplish that people don't want to look at it, or they don't want to have their bubble burst and be like, oh, actually, there's something that needs to be done, because I've believed my whole life that there was no racism, because I've never lived racism, because obviously I'm white. So giving the space to people of color to talk, to express themselves, to talk about their experiences, I think it's the first step. And also, to have more competent people also in these schools, because it does start like with schools and having awareness very early on as kids about what racism is, and that it exists. It exists everywhere in our society, and that at least we can all try to be aware to make it better.
Ja, also da stimme ich ja voll zu. Also es muss einfach eine Art der Verantwortungsübernahme geben. Also weil es sind nicht wir, die den Rassismus erzeugt haben, sondern er wird zu uns gebracht. Und das heißt, es ist natürlich auch in der Verantwortung jedes weißen Menschen, da sich wirklich weiter darüber zu informieren und zu bilden. Und ich denke, was mich halt besonders traurig macht, ist, dass es scheinbar gerade in Schulen, also ich meine, sollte es nicht so sein im Sinne von, würden wir wirklich als Gesellschaft keinen Rassismus mehr haben wollen, dann wäre es ein Schulfach. Also so einfach ist es. Aber es ist kein Schulfach. Warum ist es kein Schulfach? Das müssen wir uns fragen als Gesellschaft, weil wir profitieren natürlich immer noch von diesen kolonialen Strukturen. Also so, wir kriegen da immer noch Geld davon. Und natürlich würden wir jetzt vielleicht das machen, was richtig wäre, würde das Verzicht bedeuten. Also es würde bedeuten, dass ein paar Leute vielleicht nicht mehr drei Autos in ihrer Garage stehen haben, sondern vielleicht nur eins und man sich's teilen muss, damit jeder irgendwie was hat. Also so, es kann nicht sein, dass wir irgendwie hier Schnappatmung bekommen, wenn es darum geht, dass Kinder irgendeine Arbeit leisten, aber wir mit unseren Smartphones und unseren E-Autos in der Gegend rumfahren, uns total super und safe fühlen. Und aber komplett ignorieren, dass 3- bis 5-jährige Kinder dieses Kobalt aus einer Mine geholt haben. Und zwar ohne irgendwie Healthcare oder sonst irgendwas zu haben. Also so ist einfach, es geht um Verantwortungsübernahme, es geht um Respekt, es geht um Zurücktreten, Platz machen, mal schweigen, statt immer gehört zu werden. Sich einfach mal damit abzufinden, dass es gewisse Sachen gibt, die weiße Menschen nicht entscheiden dürfen für alle. Ich meine, People of Color, wir sind die globale Mehrheit. Also, das kann so nicht weitergehen. Und es ist gerade auch dieser Teil mit der verlorenen Identität. Also ich bin ein Produkt der Sklaverei. Meine Urgroßeltern sind unfrei geboren worden in der Karibik, in Guadeloupe. Die Karibik war ein Schlachthaus. Also das war kein schöner Ort. Und wenn ich dann gefragt werde, wo ich herkomme, und ich dann irgendwann mal, wenn ich in guter Laune bin, tatsächlich die Frage auch beantworte, bekomme ich dann häufig als Rückmeldung, oh, wie schön, Guadeloupe. Und ich denke mir, ja, ist bestimmt ein fantastischer Ort, um gefoltert zu werden, aber es ändert nichts an der Folter an sich. Ob die Sonne scheint oder ob es regnet, das ist eigentlich, glaube ich, der Person in dem Moment ziemlich egal.
And still today.
Ja, eben. Also so ist es immer noch. Yeah. It's happening now. Und ja, also, aber aus, weil ich könnte jetzt nicht mal mehr sagen, aus welchem afrikanischen Land ich komme. Und das ist ein großer Unterschied. Also so, Afrika ist einfach kein großes Land, wie viele Leute es wahrnehmen. Es sind viele verschiedene Länder. Und genauso wie es einen Unterschied macht, aus Italien oder aus Spanien zu kommen, macht das für mich natürlich auch einen Unterschied. Aber das ist total verloren. Und das gibt mir, also ich fühle mich total entwurzelt und ich fühle mich eigentlich immer noch, als würde ich auf dem Schiff stehen. Und das ist auch eine Verantwortungsübernahme, die gemacht werden muss. Also es kann nicht sein, dass wir immer noch die Gebeine von gefolterten Sklaven in unseren, hier im Humboldt-Institut, also ne, hier präsentiert oder aufbewahrt werden. Das ist einfach respektlos, das ist nicht angemessen. Und also das sind solche Sachen, also wir müssen wirklich als Gesellschaft ein komplettes Umdenken machen, hinzu, ich weiß nicht, von wem ich was lernen kann, aber ich bin offen für jede Lektion, die mich findet, zu, ich weiß alles besser und ich muss jetzt hier entscheiden und besser gebe ich den nicht irgendwie hier, lieber an der kurzen Leine halten, bevor es außer Kontrolle gerät. Weil, ja, ich denke, wir erleben den Kontrollverlust gerade. Es hat nicht funktioniert, dieses System so weiterzuleben. Und jetzt, ja, geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und sich nicht immer hinter dem Schuldgefühl zu verstecken, sondern sich dem zu stellen und auch zu sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte da, ich habe da einen anderen Anspruch an mich selbst.
If I may say, we talked about it and I think it's a good final point. I think to not make racism normal. It's not normal. Yeah. And with this Verantwortung and responsibility, it's in everybody's responsibility to not make it normal. It is not normal, even though we are made to believe that it is normal. Yeah. It's not.
Und das, ja.
Get furious about racism. That's the solution.
Voll, auf jeden Fall. Get mad. Ich vermisse die Empörung. Ich vermisse einfach die Betroffenheit. So dieses, jemand hat mich zu einem Rassisten gemacht und ich muss den Rest meines Lebens damit rumlaufen. So, wo ist die Empörung? Wo ist der Zorn, die Wut, die nee, bis hierhin und nicht weiter? Das vermisse ich total. Und ich denke, was auch extrem wichtig ist, was ich immer wieder auch vergesse, dass man das auch so sehen kann, es gibt keinen Pokal für Antirassismusarbeit. Es gibt keinen, wow, hier hast du deinen Sticker, das hast du gut gemacht, du bist ach so antirassistisch. Das sollte normal sein. Das ist, so sollten wir mit anderen Menschen umgehen. Und dafür gibt es keinen Pokal dafür, dass man einfach nur ein netter, anständiger Mensch ist. Das ist, sollte Standard sein.
Ich fand den Punkt mit der Entwurzelung und der verlorenen Identität auch nochmal sehr eindringlich, wie du das gesagt hast. Wie geht ihr? Und auch bei dir war das ja auch schon so mit, hier meine Geschichte ist ausgeradiert. Wie kann man sich sowas wieder neu aneignen auch? Also gibt es dafür auch Rezepte oder wie geht ihr damit um, dass ihr quasi auch wieder selber auch stolz auf eure eigene Herkunft und Geschichte oder so sein könnt?
Ja, für mich, I think it's the secret for me was at least like self-worth, and sometimes you lose it and you gain it depending, but being proud of what my family went through, what also of the community that I have around of people of color and everything that you endure, and having a little bit of self-worth and saying like, hey, actually I don't want to stand for this anymore, I want to fight with along with the people because I want to be treated equally. So that stems with this, because also it's very takes a lot of energy and you need to be brave to really have self-worth. Sometimes it's difficult in this society, but yeah, to stand up for yourself, for the people around you. I think that's how I this is one thing that helped me, is to be like, I'm not ashamed anymore. I used to be very ashamed to be Arabic. I used to want to have straight hair and have a pale skin, and I thought that this would be the solution to all of my problems. I thought I would be so happier. And at one point you're like, yeah, my nose is this way, my hair is this way, my skin is this way, and I love it. And you know what? If you're not happy with it, I'm not going to say it on online, but yes, you know what off. I mean.
Fuck off.
And I think the other part. No, but the other point for me that's important is also I learned a lot about it. I informed myself a lot, and it's about exactly I was saying that I had never heard about any kind of North African author or like a lot of African author, and I decided for myself because of this also idea of self-worth to buy these books, read them, and they've also been incredibly empowering for me. So to learn about my history on my own, it's too bad that I had to do it on my own. And I think now more and more workshops or people are really working to make information more available for all of us. But yeah, standing up for yourself and learning and searching and never stopping to search and learn and make mistakes and fail and learn.
Ja, also stimme ich voll zu. Für mich ist natürlich, da ich eben, wie gesagt, also ich bin ein Produkt der Sklaverei, ich habe keine Ahnung genau, wo meine Wurzeln genau liegen. Ich kann davon ausgehen, dass es ziemlich gemischt ist, weil es wurde nicht, also uns wurde nicht die Entscheidung überlassen, mit wem wir Kinder haben wollen und mit wem nicht. Also es, das heißt, wahrscheinlich verkörper ich einfach sehr, sehr viele afrikanische Länder in mir. Und damit habe ich so ein bisschen meinen Frieden geschlossen. Also ich habe darum getrauert, dass ich es niemals wissen werde, weil ich werde keinen DNA-Test machen. Ich gebe nicht einfach so meine DNA raus. Aber ja, also ich hab viel getrauert. Deswegen, ich suche mir jetzt einfach meine Leute. Also ich, es hat für mich ganz viel mit Hygiene zu tun. Also ich schaue, wer in meiner Nähe ist, wem ich Zugriff zu mir erlaube. Und ja, und wenn ich merke, da tut mir jemand nicht gut oder eben wirklich belastet mein Selbstwert, dann ist das eine Person, die gehen muss. Also da habe ich keine Zeit mehr. Da bin ich ziemlich radikal in der Zwischenzeit. Ja, und ich sehe mich einfach als Teil von Afrika. Also ich weiß schon immer, dass ich eine schwarze Frau bin. Also ich wollte nie meine Hautfarbe ändern. Natürlich bin ich jetzt auch light-skinned, also ich bin mixed. Das bedeutet, also man sagt ja gerne halb-halb, was ich extrem falsch finde, weil ich bin natürlich nicht halb-halb, ich bin doppelt. Also wenn ich zwei Kulturen habe, bin ich nicht auf einmal nur eine Hälfte, sondern ich bin doppelt. Und das heißt, ich muss natürlich schon versuchen, so ein bisschen diese gegensätzlichen Strömungen auch auszugleichen und trotzdem meinen Weg oder ja, mir meines Wegs sicher zu sein. Also ich vertraue einfach drauf, dass ich die richtige Entscheidung treffe und dass ich auch die richtigen Fehler mache, wenn es an der richtigen Zeit ist. Und das hat mir sehr viel Gelassenheit irgendwo oder ja, Ruhe gegeben auch, weil ich ja, so dieses schwankende Gefühl, wie auf einem Schiff zu stehen, das bleibt auf jeden Fall. Aber ich versuche halt mit den Wellen mitzugehen und ja, mich selbst zu empowern. Also gerade diese Selbstwertthematik, mir immer wieder zu sagen, hey, ich bin so weit gekommen. Ich habe Sachen gemacht, die ich mir niemals zugetraut habe, unter anderem Ingenieurin für Lebensmitteltechnologie zu werden. Keine Ahnung, was ich mir damals gedacht habe, aber war ein Schritt, musste sein. Aber ich musste es mir beweisen, dass ich es kann, weil mir zu oft gesagt wurde, dass ich dumm bin, dass ich auf jeden Fall nur eine Karriere als Putzfrau machen kann. Und man muss auch dazu sagen, es gehört verdammt viel Talent dazu, gut zu putzen. Also es ist immer so ein Job, der immer so weggewischt wird, als wäre das so eine Kleinigkeit. Ist es nicht. Aber ja, also es geht ganz viel um Selbstakzeptanz und sich selber zu lieben mit seinen Fehlern und auch andere zu lieben mit ihren Fehlern. So. Aber genau das Einzige, was mir wirklich ein Anliegen ist, ist, dass wir begreifen, ich meine, Sklaverei ist ein Trauma, das nicht einfach weggeht, weil man die Leute freigelassen hat und gedacht hat, so, bitteschön, hier ist ein Apfel, geh auf deinen Weg. Sondern das ist was, das über Generationen hinweg getragen wird. Das ist zeitlos. Und ich habe derzeit, oder was heißt derzeit, das ist chronisch, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, ich weiß, wie sich Trauma anfühlt, wenn es sich an einen rancreept. Und es bedeutet ganz oft die Kontrolle verlieren, es bedeutet Angst haben, es bedeutet sich immer wieder umschauen und nicht wissen, ob man sich sicher fühlen kann, nicht zu wissen, ob man jemandem trauen kann oder auch das Gefühl von Verrat. Also ich habe mich sehr verraten gefühlt, als ich begriffen habe, dass Rassismus ein Ding ist. Ich bin komplett weiß sozialisiert, also ich hatte primär weiße Menschen um mich rum. Das heißt, natürlich gab es bei mir keinen Rassismus. War immer das, was ich halt alleine erlebt habe und alle anderen gesagt haben, es existiert nicht. Und aber genauso wie ein Trauma passiert, wenn was Schlimmes passiert, im Sinne von, ich habe Vorfahren, die versklavt wurden, ist es genauso schlimm, Vorfahren zu haben, die Kolonialisten waren, die vielleicht Sklaven gehalten haben. Das ist nämlich auch ein Trauma. Ich habe Bilder gesehen von erhängten schwarzen Menschen, wo ein vierjähriges Mädchen daneben steht und es ist so ein schönes Barbecue, ein schönes Zusammenkommen an einem schönen Sommertag und dann hängt da halt jemand. Und das ist ein Trauma, das geht so tief, das kann mir niemand sagen, dass das aufgefangen werden kann ohne Unterstützung. Und Trauma wird über Generationen hinweg weitergegeben. So. Und das ist das, was wir auch spüren in dieser Gesellschaft. Das ist nicht vergangen, es ist nicht in der Vergangenheit. Wir leben es genau jetzt, genau hier, jeden einzelnen Tag. Und dafür hat jeder Verantwortung, genauso wie jeder sich um sein eigenes Päckchen kümmern muss. Ich habe noch eins für euch, das ist mein Geschenk. Darum muss ich auch gekümmert werden.
If I may add, I think it's a very good point, and I think it's generally like mental health, and especially when it comes to people of color. I think also to talk about the trauma that racism means and how it goes from generation to generation is really something that, for example, I still have a hard time to grasp and being able to explain completely here on radio, because it's still very sensitive to me and I still haven't really figured out. But you do feel that you're carrying something with you, that it is a trauma, like the war memories or like the violence that's been in my family for years, the racism, it's there and you carry it with you. I think every generation tries to unpack a little bit this backpack of trauma a little bit, but it's still there. And that's also something that I'm working on, is to unpack that as much as I can, or at least understand it as much as I can, so that at least for hopefully the next generation, it's a little bit easier to have on their shoulders. But I do notice also that mental health within people of color is not as taken as seriously also as when it comes to white people, or that we are being always thought to be extremely resilient, not to complain, to stay quiet. And for example, in my family, mental health problem doesn't even exist. It's not something that's being talked about, even though the family is full of these traumas. And I think, for example, I was talked very early about racism because my family really was victim of a lot of racism. Very early on, I was taught, you're gonna have to live a lot of racism, so you better be very good at your job, work better than everyone because you're a woman and also you're Arabic, so it's double problems for you. But never being taught really how to empower myself to this experience. It was just, you're gonna suffer a lot, just be ready. And you have to carry that with you all the time. And yeah, I think there's still a lot to explore on that, mental health issues and how it affects people of color.
Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, über wie sich auch die verschiedenen Diskriminierungen oder Rassismus und andere Diskriminierungsformen gegenseitig verstärken. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Punkt von eurer Arbeit, Intersektionalität. Also ich weiß jetzt nicht, ich lese euch als weiblich, weiß ich nicht. Also insofern ist das auch nicht der Punkt. Aber da hat man natürlich dann noch zusätzlich andere Diskriminierungserfahrungen. Wie ist das für eure Arbeit von Bedeutung? Und wie geht ihr damit um?
Yeah, I think for me now, my vision of feminism is absolutely intersectional. I don't think there's, in my opinion, I don't think there's any other way to see feminism as intersectional, because my experience as a woman of color is different than what it is to be a woman that is white, or a woman that is black, or a woman that's queer or disabled, or you know, non-binary or something like that. And so, for example, that's something that's important to mention is that, and I've said it before, that feminism is not really feminism if it doesn't include all people that are that have violence from the patriarchy, and that's also something that's hard sometimes for some feminist or white feminist to understand, is and that's why we have this space BIPOC Look Feminism and to have a safe space, because usually this feminism for white women tends to be a one-dimensional thing, and it's not for us. I think there's not a lot of literature in Europe, but definitely in the US it's being showed that, for example, the way that black women, for example, or indigenous women of color see men is different from white women, only because women of color have shared struggle with men of color, which is, you know, a common oppression that we share. So not being aware of these differences, I know that of races, which is the word obviously in English, it's very much a danger, because then you're blind to my reality. We talked about it. It's like, if you don't see color, then you don't see me. And you maybe can be a woman and have been victim of sexism and be still racist. You have to be aware of that. Yeah, sometimes it piles up for some people.
Es ist natürlich auch für eine weiße Frau zum Beispiel einfacher, Rassismus zu erkennen, als jetzt vielleicht für einen weißen Mann, der natürlich ja die privilegierteste Lebensform auf diesem Planeten ist. Ja, aber es natürlich schreibt einen nicht von der Verantwortung frei. Ja, also ich bin auf jeden Fall auch sehr gegen White Feminism. Es ist einfach auch in der Bewegung, also im Feminismus, wurde ganz, ganz viel erreicht durch schwarze Menschen, die nämlich um Equality gebeten haben, und es haben weiße Frauen bekommen. Also so, da ist auch ganz, ganz viel da, und es ist keinem, also ich hätte auch gern diese Privilegien. Ich wünsche, wir hätten sie alle. Ja, aber wie gesagt, die Verantwortung ist wichtig, das zu übernehmen, das zu wissen.
Lass uns mal noch mal ein bisschen hier auf Tübingen schauen. Was wir sind hier in einer eigentlich progressiven Stadt. Es gibt viele Wohnprojekte, und grüner Bürgermeister ist kein Markenzeichen mehr, aber eher in die andere Richtung geht es. Aber ja, wenn ihr so ein bisschen auf Tübingen guckt und Vergleiche habt oder so, wie schaut ihr auf die Situation in Tübingen, und was ist hier vielleicht das Problem?
I'm the outsider. So I can you grew up here.
Yeah, yeah.
So maybe for you, I think it's scary how real racism is in this city, because it's very, at first it's hidden, so you don't really see it, but then the more that you look, the bigger, the more obvious it is. And actually, I think the more normal it is for people. I don't think people care.
Mm-hmm.
That's also the thing that's a bit scary. It's like, everybody is very nice, mm-hmm. very polite. Everything is clean. The bicycles, bike, and everything is perfect. And no one cares about racism. No one does, even though it exists. You just have to look around.
Nicht mal mehr arg. Also so,
ja, genau.
Es reicht ja schon, wenn man die Zeitung aufschlägt mhm. und Sachen liest, die Boris Palmer für angebracht findet, in der Öffentlichkeit zu sagen, was einfach unglaublich rassistisch ist. Auch allein das zu tun, ist wahnsinnig rassistisch. Aber ja, es ist halt, mir wurde dann vor allem nach den Wahlen gesagt, so ja, es gab halt keine andere Alternative. Ich mir so denke, du hast keine andere Alternative gefunden, außer einen offen lebenden Rassisten? Okay, ja, klingt für mich nach einer Ausrede, die sagt, na ja, ich muss ja unter diesen Sachen nicht leiden, wenn ich ihn wähle, ich krieg meine Fahrradwege. Aber dass es andere Menschen halt durchaus betrifft, also so, Tübingen ist nur nach vorne raus so progressiv, innen drin. Und das sind tatsächlich das, was ich immer wieder feststelle, ist, die Leute, die überzeugt davon sind, dass sie keine Rassismen reproduzieren, sind am härtesten zu erreichen mit, hey du, das und das hast du gerade gesagt und das finde ich aus dem und dem Grund nicht in Ordnung. Es ist wahnsinnig schwer, diesen darüber zu reden. Und ich frage mich immer, ob weiße Menschen einfach nicht verstehen, was für eine existenzielle Angst dahinter steckt. Also wir kennen die Geschichte von Deutschland. Wir so Tübingen hat eine heftige Kolonialgeschichte, über die niemand redet. Gerade, also ich meine, wir haben den Hegelbau, was allein schon eine Unverschämtheit ist, weil er auch einfach mit bei der Rassetrennung dabei war, also mit Sachen geschrieben hat, die das unterstützen. Die meisten Universitätsprofessoren, die quasi die Leitung hatten, waren ganz arg tief drin in der Kolonialgeschichte, waren da große Befürworter dafür und das ist alles überhaupt noch nicht besprochen. Also so, das ist überhaupt nicht wirklich in der Öffentlichkeit, dass die Leute wirklich über ihre Geschichte Bescheid wissen. So. Gerade zum Beispiel, dass Sintica und Romnia ins KZ gekommen sind, das liegt an einem Professor, der hier war, ein Herr Ritter. Professor Ritter. Und das ist einfach, warum redet da keiner drüber? Warum ist es nicht das, wo man sich mit auseinandersetzt? So, weil für uns ist es eine existenzielle Angst. Wir kriegen den Rechtsruck mit. Wir kriegen mit, dass sich eben Leute einfach offen rassistische Sachen sagen können und zum Bürgermeister gewählt werden. Das ist einfach, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Jetzt das Buch Tauben im Gras, das an die baden-württembergischen Berufsgymnasien gehen soll, als Pflichtlektüre, geschrieben von einem weißen Mann aus Sicht von jemand, der Rassismus erfährt. Wie soll das gehen? Also, ich habe jetzt langsam die Sprache gefunden, nach 32 Jahren über Rassismus zu reden. Und ich erlebe ihn jeden einzelnen Tag. Und dieser Herr, Wolfgang irgendwas, denkt jetzt, dass er anhand von gar nichts weiß. Wo, also das verstehe ich einfach nicht. Und das sind solche Sachen, wo mir ganz klar zeigen, wir haben ein großes Problem in der Gesellschaft. Und das und wir sind dabei, den Fehler zu wiederholen, den wir bereits gemacht haben, für den wir gebrandmarkt sind in ganz, auf der ganzen Welt. Und darauf können wir nicht stolz sein. Das ist ein Rückschritt. Wir sind ein Entwicklungsland, was das angeht. Also wir sind einfach absolutes Entwicklungsland an dem Punkt.
Yeah, I think also the for me as an outsider, as like a non-German person that arrived in Tübingen, I think the lack of diversity also sometimes in this is in the politicians in the city, in sometimes even the musical offerings all over the city, it's, you have to go outside of Tübingen if you want to find anything that is maybe like African music or something. Like, there's not that much happening in the city. There's a lot of culture offer and things happening, but it feels also very polished and not very, also kind of, it feels all very passive. And it's, for me, I was really shocked by the lack of basic understanding by some people around me that also work at universities or that also are like around or like should know, are educated, have diplomas, their lack of knowledge on basic like the colonial structure of the place that they work on, or even the city, the history of the city they live in and the racist city that they live in. The ignorance, or like, I feel that people here really choose to not see racism. They really don't want to see it. It makes them very uncomfortable, and it's, you feel like a crazy person pointing something that no one wants to see. That's how it feels living here.
und es ist so offensichtlich. Also wenn man Rassismus lebt, ich muss immer so ein bisschen drüber schmunzeln, dass Leute dann, wenn sie rassistisch zu mir waren und ich melde ihnen das rück, dass sie dann sagen, nee, aber das war gar nicht so gemeint, und sich dann groß verteidigen, weil ich mir so denke, ist dir bewusst, dass das für mich eine Überlebensstrategie ist, deinen Rassismus zu erkennen? Ist es dir bewusst, dass ich deswegen 32 Jahre geworden bin, weil ich gut darin bin, das zu erkennen? Und jetzt dich vor mich hinzustellen und mir zu sagen, dass meine Überlebensstrategie fehlerhaft ist, ist lächerlich, weil ich bin noch da. Und ich habe davon gesprochen, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe, und zwar aufgrund von häuslicher Gewalt. Also ich bin 3-mal fast totgeschlagen worden. Und das ist, das, worüber andere Leute in der Zeitung lesen, habe ich erlebt. Und das ist, ich bin jetzt kein Forschungsobjekt, dem was Schlimmes passiert ist, dass man es besonders genau anstarren muss, um rauszufinden, was bin ich so. Nee, ich bin einfach nur jemand, der Rassismus lebt. Jeden Tag. Und das sind die Auswirkungen von Rassismus. So sieht das aus, dass man sich eben fast totschlagen lässt und sich fragt, wie es dem armen Kerl dabei geht, wenn ich jetzt wirklich sterbe. Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Und er ist von Adel. Also so, er ist ein weißer, blonder, blauäugiger Hühne, der alles bekommt von der Gesellschaft, was er haben will. Er muss nur danach fragen. Und er fand das angebracht, offensichtlich, das so zu tun. Das heißt, ich bin immer so verärgert darüber, wenn Leute dann wütend auf mich werden, wenn ich ihren Rassismus anzeige. Also es ist ja nicht mal mehr so, dass ich sage so, oh, du bist jetzt ein böser Mensch, so jetzt bringt den Shitstorm, so, sondern es geht einfach nur darum, es ist eine höfliche, respektvolle, vertrauensvolle Geschenk, also es ist eigentlich ein Geschenk, das ich mache, weil ich nämlich sage, hey, du tust mir gerade weh mit dem, was du machst und das möchte ich nicht ertragen, das ist meine Grenze und deswegen teile ich es dir mit, weil ich Respekt vor dir habe. Ansonsten könnte ich mich umdrehen und nie wieder in deine Richtung schauen. Damit hätte ich auch den Rassismus aus meinem Leben in dem Punkt entfernt, aber ja, es ist eine respektvolle Handlung, zu jemandem zu gehen mit dem Wissen, ich bringe mich jetzt gerade in Gefahr. Also ja, das ist, man kann einfach, es ist einfach ignorant von People of Color zu erwarten auch, dass sie jedes Mal über Rassismus in einer sachlichen Weise reden. Weil das, also Sachlichkeit ist nur dann möglich, wenn man nicht betroffen ist. Und das würde bedeuten, dass nur weiße Menschen über Rassismus reden können. Also genau diejenigen, die es nicht sehen. Und das ist einfach falsch. Also das nächste Mal, wenn jemand einem, also dir das rückmeldet und sagt, hey, bitte pass da auf, das hat mir wehgetan, dann bedank dich. Sei ruhig und friedlich, achtsam und sieh es als ein Geschenk, was es ist.
Yeah, it takes a lot to come to go to a friend of yours that said something racist and tell them, hey, I don't feel comfortable with what you said. It takes a lot from us, so like that's the tip, is it? Just take it in. It's not against you as a person. Just don't feel guilty. Just take it in and learn from it.
Yeah.
It's a present, as I said.
Ja, danke für das Geschenk, das ihr uns hier geben konntet. Danke für eure offenen Worte. Wir müssen noch viel darüber reden. Das wird nicht das einzige Mal geblieben sein hier. Alles Gute, toi 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 für eure weitere Arbeit. Und das war die Sondersendung zum Internationalen Tag gegen Rassismus. Vielen Dank, Aline, vielen Dank, Jemia, und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Danke.